nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Sony Open auf Hawaii, unser Top-Thema heute hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Aber wir schauen auch noch auf die Saisoneröffnung der Ladies European Tour bei der Fatima Bint Mubarak Ladies Open in Abu Dhabi. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Zuerst schauen wir natürlich nach Hawaii, als Matt Kuchar das 18. Grün im Waialae Country Club betrat. Da hellte sich der Himmel auf, die Wolken schoben sich zur Seite und gaben den Blick frei auf einen wunderschönen Regenbogen. Das passende Setting für seinen kurzen Putt zum Birdie, der seinen Turniersieg unter Dach und Fach brachte. 4 Schläge vor Andrew Putnam landete er da vorne, 2. Sieg für Kuchar der Saison. Tja, und dann entschwand Kuchar in den Sonnenuntergang. Klingt ein bisschen wie ein schmalziger Einstieg von Klaas Relotius. Oder? Ist aber wirklich so gewesen.
Ist aber tatsächlich wohl die Wahrheit.
Ganz genau, darauf könnt ihr uns festnageln. Wir berichten hier keine Fake News, bei uns gibt es nur harte Fakten, auch von der PGA Tour. Und das Ganze wird ja noch schmalziger, denn Davis Love III stand auch am Grün und der hatte einen ähnlichen Regenbogen 1997 bei der PGA Championship, als er gewann in Winchford Golf Club.
Also, Synchronität der Ereignisse. Also, klar, ja.
Ich höre gleich auf.
Kommen wir zurück zu unseren harten Fakten und lassen wir mal die Regenbögen beiseite.
Aber ist doch wunderschön. Ich meine, wir haben immer über Hawaii geschwärmt in den letzten 2 Wochen, seit wir angefangen haben, über diesen Aloha-Swing zu sprechen. Und jetzt ist es einfach traumhaft.
Das tut mir leid. Ich bin ein bisschen erkältet und habe gerade keinen Sinn für Romantik.
Na toll.
Ich entschuldige mich.
Da werde ich mal romantisch und dann wird das hier so quittiert. Na gut,
ja,
dann kommen wir.
Ja, es ist furchtbar. Es tut mir leid.
Dann kommen wir zu den knallharten Fakten. Denn dass es am Ende tatsächlich so traumhaft werden würde, dieser 2. Saisonsieg von Kuchar dann auch tatsächlich wahr werden würde, das war zunächst gar nicht zu erahnen, denn Kuchar, der legt den absoluten Katastrophenstart hin und sprach am Ende auch drüber bei den Kollegen der PGA Tour.
Yeah, it was not at all what I was looking for. I knew I was playing well, so try to stay confident going. I'm playing good golf. Some of the bogeys were, it was a 3-putt and a bad wedge shot going. That's just so uncharacteristic. If I just keep plugging along, I know good things going to happen. And Andrew was tough there. He was battling me. He took the lead, and it was nice to have that pressure and be able to come through and make some birdies coming in. For me, I've never had a cushion like this coming down the last, and you know, getting that birdie on 15, getting that birdie on 16. Man, it made 18 awfully nice to play.
Ja, hinten raus ging ja alles gut, aber der Katastrophenstart am Anfang, 3 Bogies nach 5 Löchern, und die 2-Schlagführung war weg.
Ja, es war ja für Matt Kuchar durchaus auch schon mal so, dass er eine wirklich komfortable Führung nicht vergeben hat, aber auf eine Einschlagführung bei einem Sieg reduziert hat. Und der hat damals trotz des Sieges sich da doch sehr irgendwie, glaube ich, Gedanken gemacht, und fand es nicht so cool, dass er da sein wirklich absolut komfortables Polster verspielt hatte. Und insofern war natürlich das so eine Art Reminiszenz daran. Und also er hat wirklich da einen ziemlich bewegten Start gehabt. Dann Loch 2 auf einem Par 4, dann eben gleich mal das Bogey. Dann konnte er bei der 3 Back-to-Back ein Birdie spielen. Damit wäre das wieder ausgeglichen gewesen. Aber dann halt nochmal 2 Bogies hinterher. Und da kommst du dann natürlich schon irgendwie mal ins Nachdenken. Besonders wenn du natürlich mit Andrew Putnam im Flight spielst, der ein ganz, ganz, ganz großartiges Wochenende gespielt hat und der auch geputtet hat, ich meine, wenn er schon Putnam heißt, der auch wirklich geputtet hat wie ein junger Gott, zumindest über weite Strecken des Turniers.
3 Runden lang immerhin, ja. Auf der 4. war es nicht mehr ganz so berühmt.
Ja, da hat er dann nachgelassen, aber das konnte ja Matt Kuchar zu dem Zeitpunkt noch nicht an. Insofern war dann einfach diese große Führung erstmal dahin und Kuchar musste was tun und hat es dann aber auch durchaus erledigt. Also wenn du dann schaust, dass ab dem Loch 9, auf Loch 9, 10, 12, 15, 16 und auf der 18 dann auch noch ein Birdie kam, das kann sich dann wiederum sehen lassen. Also nach einer kurzen Schwächephase hat er sich da sehr, sehr schnell wiederholt.
Da kann man aber auch sagen, am Ende ist das vielleicht auch ein Sieg der Erfahrung, weil er weiß, was man in solchen Situationen, wenn es denn mal nicht läuft, eben tunlichst vermeiden sollte, nämlich verzweifeln.
Ja, nur, dass man das Verzweifeln vermeiden sollte, das wissen die jungen Spieler auch und das wissen auch viele Routiniers und es gelingt einem halt dann doch nicht immer. Das ist so ein bisschen zum einen Tagesform und zum anderen generelle mentale Veranlagung. Aber Matt Kuchar hat einfach jetzt wirklich einen super Start in dieses Golfjahr hingelegt, hat er die Mayakoba schon gewonnen und kann da jetzt wirklich aufatmen, weil das letzte Jahr eigentlich nicht ganz so nach Plan verlief. Er hatte ja die letzten zwei Playoff-Events im FedEx Cup-Finale nicht mehr spielen dürfen aufgrund seiner Platzierungen und das ist für ihn durchaus ungewöhnlich und ich denke, dass er sehr erleichtert ist, dass das Spiel da ist, wo es ist und dass er damit jetzt schon den zweiten Turniersieg eingefahren hat, auch natürlich schon ordentlich Punkte gesammelt hat, dann im Hinblick auf, dann, wenn man jetzt ganz weit vorausguckt auf die FedEx Cup Playoffs. Und ja, ich meine, wenn du guckst, was er da gespielt hat, das ist jetzt schon nicht so ohne. Also es ist ja nicht so, dass da das Feld jetzt völlig harmlos gewesen wäre. Wir haben das erste volle Turnierfeld wieder gehabt und da waren durchaus noch andere Leute am Start, die auch Golf spielen können. Und Matt Kuchar hat da mal richtig gezeigt, was man auf diesem Platz alles machen kann.
Sein Strokes Gained Putting-Wert der gesamten Woche im Durchschnitt 7,038. Gut, die Schlussrunde, da war es bei ihm auch nicht so toll, minus 0,288. Aber in der Runde, über die drei Runden vorher, Mann.
Ja, also der hat wirklich gezeigt, dass er mit diesem Platz zurechtkommt, dass er die Putting Greens lesen kann, dass er überhaupt einfach das Gesamtpaket gut im Griff hat. Ich wiederhole mich da immer wieder, aber was soll ich dann auch sagen, wenn dann bei einem Golfer halt wirklich alles zueinander passt und du jetzt nicht alle Abschläge völlig irgendwie von der Bahn haust oder das Putten halt gar nicht funktioniert oder dass das Ballstriking irgendwie einen Hänger hat, wenn das alles ineinander spielt und das ist bei Matt Kuchar jetzt eben relativ entspannt, also auf eine entspannte Art und Weise der Fall, dann ist er natürlich in der Lage, solche Ergebnisse zu spielen. Matt Kuchar ist ein toller Golfer, aber er stand sich manchmal auch ein bisschen selbst im Weg in der Vergangenheit und hat jetzt da auch eben, deswegen meine ich entspannt, auch in dieser Hawaii-Atmosphäre mit Aloha-Feeling, hat er es geschafft, da wirklich also auf der einen Seite relaxed zu sein und auf der anderen Seite eben das Spiel total auf den Punkt zu bekommen, mit Ausnahme von diesen vier Löchern da mal am Anfang des Finaltages. Aber die kannst du dir halt leisten, wenn du so einen Vorsprung hast und wenn du danach vor allen Dingen so aufdrehen kannst.
Und wenn dein Verfolger zwar über die ganze Woche gut geputtet hat, aber dann auf der Schlussrunde so ein paar Probleme mit seinem Driver dann auch hatte. Die Accuracy, die lag bei Andrew Putnam nämlich nicht besonders hoch. Auf der Schlussrunde 65% und die ganze Woche über auch unter 60% sogar. Also das dann vielleicht das, was Andrew Putnam letztlich zum großen Sieg noch gefehlt hat. Aber bei Kuchar müssen wir sagen, der hat ja, bevor er den Sieg in Mexiko eingefahren hatte, 4 Jahre warten müssen, dass es mal wieder klappt mit ihm und bei einem Turnier. Und in dieser Zeit hat er natürlich dann auch viel probiert, hat ja auch die olympische Bronzemedaille gewonnen, was für ihn fast so viel wert war, glaube ich, wie ein Sieg, so wie er das Ding vor sich hergetragen hat. Und jetzt müssen wir dann ihn natürlich auch nochmal hören, weil er ja schon ein etwas fortgeschrittenes Alter erreicht hat, hat die 40 ja auch schon überschritten. Wir wissen, wovon wir reden und wir wissen auch, dass das 40 das neue 20 ist. Das ist auch das Motto von Matt Kuchar.
I think it might have been Jay-Z that said 40 is the new 20.
We'll go with that.
I'm hoping that's the case. I'm awfully pleased with my game. Certainly last year was disappointed, but boy, to win 2 out of 3 events is crazy to comprehend. I'm so pleased with my game. Grateful to have John Wood doing what he was doing this week. He was a big help. Having Sibby and the kids. I mean, this is such a special thing for me. Any win is special, but to be able to share it with family, this is really cool.
Ich wusste nicht, dass Jay-Z das gesagt hat, aber das ist auch nicht so ganz meine Musik.
Nee, da bin ich auch raus. Aber es ist natürlich klar, dass er, also wenn wir jetzt mal beim Golf bleiben, kann er sich an jemand ganz anderem orientieren, nämlich zum Beispiel an Vijay Singh eben, der ja wirklich in seinen 40ern nochmal total aufgedreht hat und da nochmal x Turniersiege eingefahren hat. Wie war das? Moment, 22 Turniersiege, nachdem er die vierte Dekade seines Lebens betreten hat. Also, und da hat er den FedEx Cup dann auch nochmal gewonnen, 2008. Das war übrigens tatsächlich die Zeit, wo ich erst angefangen habe, Golf zu gucken. Also, ich bin im Prinzip mit Vijay Singh als FedEx Cup-Sieger, also so richtig groß geworden dann mit Golf. Also, ich habe vorher auch ein bisschen geguckt, aber das war so die Zeit, wo ich selbst intensiv angefangen habe. Und das habe ich noch gut in Erinnerung, wo ich damals dachte, boah, krasser Typ, ey, und ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und daran kann sich also Matt Kuchar gerne ein Beispiel nehmen, wobei ich jetzt nicht zwangsläufig prophezeien würde, dass das wiederholbar ist. Aber Matt Kuchar hat auf jeden Fall das eigentlich das Beste gemacht, was man zu Jahresbeginn machen kann, nämlich einfach einen guten Start hingelegt und sich ein gutes Gefühl erspielt. Und das ist ja beim Golfer das A und O, dass du überzeugt bist von deinem Spiel, wie er so schön immer sagt, awfully good. Also das ist natürlich dann eine große Hilfe und dann hast du schon mal was irgendwie realisiert und dann kannst du mit so einem kleinen Polster in die Saison gehen und kannst die ganzen Großereignisse auf dich zukommen lassen. Und streng genommen müsste er natürlich jetzt auch den Major-Sieg angreifen, weil seine Kinder, die sind jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten, sind noch klein, aber sind auch schon, glaube 8 und 6 Jahre alt. Und der Deal ist eigentlich, dass die einen Hund kriegen, wenn der Papa mal einen Major gewinnt. Und also mit dem richtigen Hund hat es nicht funktioniert. Nee. Aber
ja, mit einem Spielzeughund bzw. einem Hightech-Hund, ein Aibo Robotic Dog vom Titelsponsor des Turniers, wurde der zur Verfügung gestellt. Und den haben sich Cameron und Carson nun unter den Nagel gerissen. Das sind die beiden Söhne von Matt Kuchar. Und den haben sie jetzt erstmal, keine Ahnung, wie der jetzt genau im Alltag sich pflegen lässt. Läuft wahrscheinlich mit Batterie oder mit Akku, aber ist auf jeden Fall ein technisches Gerät. Vielleicht hat er auch einen USB-Slot, das weiß ich nicht.
Oh, meine Güte. Hauptsache, die Kinder haben was zu spielen und das mit dem richtigen Doc, mit dem richtigen Hund, das können wir ja mal gucken, ob das noch klappt dieses Jahr.
Ja, aber angekündigt ist es, wie gesagt, du hast es ja gesagt, für den Fall eines Major-Sieges und Majors, das ist ja das, was jetzt Matt Kuchar dann auch ins Visier irgendwo genommen hat. Das hat er auch den Kollegen der PGA Tour gesagt.
I feel like my game is turned into a game that can play well kind of any given course. I've showed good results at multiple different ones. I'm excited. I love playing golf. I always have, still do. This certainly, you know, elevates my love for the game, my excitement for the game, and I look forward to kind of the rest of the year and trying to continue and see how great this year could be.
Also, wie großartig kann es denn werden, das Jahr? Er sagt das ja mit seinem für ihn typischen Lächeln, das für ihn typische Grinsen. Die Kollegen vom Golf Channel haben ihn ja auch den Killer mit dem Lächeln genannt.
Ja, zu Recht.
Smiling Assassin.
Das ist ein schöner Ausdruck für Matt Kuchar. Lächeln tut er tatsächlich sehr oft, was ich ja auch sehr sympathisch finde. Das ist so ein Typ, der ist wirklich, das sieht jetzt ja nicht so furchterregend aus, wenn du jetzt mit Assassin um die Ecke kommst, aber er kann natürlich wirklich gutes Golf spielen, hat jetzt jahrelang immer so ein bisschen in der zweiten Reihe gestanden und war dann, also auch die Bronzemedaille bei Olympia ist natürlich toll, aber da war er ja auch in Anführungszeichen nur Dritter, das möchte ich jetzt fast nicht so schlecht relativieren, aber es ist ja nun mal so. Und er hat aber immer wieder tatsächlich an einzelnen Punkten dann aufhorchen lassen und hat gute Leistungen gebracht, aber jetzt eine lange Siegesdürre gehabt. Jetzt läuft es gerade natürlich super mit 2 Turniersiegen, da kann er sich gar nicht beschweren. Und ich glaube wirklich, wie gesagt, das, was er am allermeisten mitnehmen wird von diesem Turnier, ist ein mega gutes Gefühl für den Rest der Saison. Mhm. Und das ist bei ihm ja auch, wie bei vielen anderen Golfern auch, aber bei ihm ja auch abhängig einfach von der Familie. Seine Frau Sibi war dabei, die Kinder waren dabei. Die nehmen diesen Aloha-Swing ja auch immer gerne mit als Familie und genießen das dann da auch zusammen zu sein. Das ist ja nicht immer möglich im Turnierablauf. Und insofern kann Matt Kuchar da jetzt wirklich ganz gemütlich in das Jahr starten und sich daran freuen, dass sein Golfspiel so awfully good ist. Und ich bin jetzt gespannt, kann kein Mensch von uns irgendwie prophezeien, ob das jetzt tatsächlich beständig gut bleibt und er da womöglich noch mehr Siege einfährt oder ob es gar mit dem Hund, also dem Major, klappt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start in die Saison und er hat wieder mal gezeigt, dass er es definitiv noch kann und dass er definitiv von Sieg in Frage kommt.
Vielleicht ja bei The Open, da gab es ja auch mal diese große Geschichte gegen Jordan Spieth dann auf der Schlussrunde, wo Spieth gewonnen hat. Spieth scheint ja in diesem Jahr kein Faktor zu sein. Zu dem kommen wir auch gleich nochmal. Mal gucken, was also für Matt Kuchar dann dabei rausspringt. Lass uns noch kurz zu Andrew Putnam gehen. Also 2. Platz am Ende für ihn. Der hat ja 4 Runden souverän in den 60ern auf jeden Fall gespielt, aber die Schlussrunde, er hängt dann doch ein bisschen hinterher gegenüber vor allen Dingen natürlich der Eröffnungsrunde, wo er mit einer 62 losgelegt hat an einem Tag, wo aber auch tatsächlich fast alles ging auf Hawaii.
Ja, das ist halt immer schwierig, wenn du einen Verlauf hast, wo am Anfang natürlich so eine Wahnsinnsrunde steht, die ganz, ganz toll ist und dass er diesen Platz spielen kann, ist ja unbestritten. Und wenn du dann auf der Schlussrunde so ein bisschen nachlässt oder wenn dir da so ein bisschen der Sprit ausgeht, und das war jetzt in diesem Fall tatsächlich so, Andrew Putnam hat ja auf den Front Nine gerade mal 2 Birdies gespielt, das wäre ja okay angesichts der Bogey-Statistik seines Flight-Kollegen, wenn er dann auf den Back 9 aufgedreht hatte, aber da hat er halt einiges an zugegebenermaßen jetzt nicht absoluten zu machenden Putts, aber halt an langen Putts vergeben, die noch Birdies hätten erzielen können, und hat dann wirklich nur noch ein Birdie an der 13 gespielt, da war er noch mit dem Geschäft dann letztendlich. Und an der 14 ein Bogey, und dann war die Luft halt raus. Und da hat ja Matt Kuchar dann erstmal angefangen und hat ja dann nochmal Birdies gespielt, nochmal drei. Und insofern ist es ein bisschen ärgerlich für Andrew Putnam, weil du hast ja schon gesagt, mit dieser 62 am Anfang, das war natürlich richtig, richtig Bombe. Die 65 vom zweiten Tag kannst du auch nehmen. Die 67 vom dritten Tag nimmst du auch noch eigentlich. Und dann hätte halt aber wirklich noch ein richtig toller Schlusstag folgen müssen. Und dann kommt ja noch immer die, wie soll ich sagen, die Chemie im Flight noch dazu. Am Anfang hat ja Matt Kuchar durchaus gesagt, boah, Andrew hat richtig Druck ausgeübt natürlich, hat ja diese zwei, wenn auch nur zwei in Anführungszeichen, aber zwei Birdies gespielt auf den Front Nine, und Kuchar mit seinen Bogies. Und dann merkst du aber natürlich als Flightpartner sehr wohl, wenn deinem Gegenüber da ein bisschen die Luft ausgeht. Und während Kuchar eben sich da ganz, ganz stark nach oben bewegt hat und seine Birdie-Serie angefangen hat, ist dann Andrew Putnam einfach echt das Putting-Glück auch dann verloren gegangen. Mhm. Und das ist halt schade. Und das hätte er in der Schlussrunde auch gebraucht, um Matt Kuchar da noch was entgegenzusetzen.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Keith Mitchell, der hätte auch einiges gebraucht. Der war Dritter nach dem dritten Tag und erwischte dann auf der Schlussrunde einen absolut rabenschwarzen Tag. Eine 72 auf diesem Kurs, das ist dann schon richtig, richtig schlecht. Eine plus 2 ließ ihn auf minus 12 am Ende zurückfallen und auf den geteilten 16. Platz. Das war ein ziemlicher Einbruch. Ich glaube, es war das fünftschlechteste Tagesergebnis.
Ja, das ist bitter. Das ist richtig bitter und es tut einem dann irgendwie auch leid für so einen Spieler, ist ja auch noch ein junger Spieler und hat da wirklich, also war ja auch irgendwie krass, weil du merkst genau, du bist letztendlich in der Position, in der du in Contention bist, in der du möglicherweise Siegchancen hast, und dann spielt er tatsächlich an Loch 2, 4, 6 und 9 ein Bogey, also vier Bogeys. Damit bist du dann draußen, das ist dann irgendwie klar. Und wenn du dann draußen bist, dann stabilisiert sich das Ganze wieder. Da hat er erstmal lauter Pars gespielt und auf Loch 15 und 18 hat er dann nochmal zwei Birdies gezeigt. Da war es aber halt dann wurscht. Also das ist dann genau, da ist natürlich alles dann, alle Luft draußen, weil der Kampf um den Sieg schon längst vorbei ist und du machst eigentlich nur noch Ergebniskosmetik und zeigst, was eigentlich in dir steckt. Insofern ist das für Keith Mitchell ein ganz bitterer Lernprozess mit Sicherheit. Er hatte ja den Vorzeige-Moving Day mit der 63 eben am Samstag. Und ja, also es ist schade, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass wir sowas sehen bei einem Spieler. Der wird sich davon wiederholen und er wird sehr, sehr viele Lehren draus ziehen. Du hast im Laufe deines Golferlebens immer wieder solche Rückschläge und so wirklich auch Schlussrunden, die du lieber gerne vergessen würdest, und die darfst du dann nicht vergessen, sondern da musst du wirklich rangehen und dran arbeiten und das analysieren. Was habe ich gemacht? Warum habe ich das gemacht? Wie habe ich mich unter Druck gesetzt? Wie kann ich das vermeiden? Hoffentlich auch eben mit einem guten Coach oder mit einem guten Mentaltrainer eventuell, und dann kannst du beim nächsten Mal dann eventuell auch gestärkt aus sowas hervorgehen.
Und irgendwann wirst du vielleicht so konstant wie Mark Leishman in dieser Saison. Der ist ja wirklich mit der Präzision eines Uhrwerks aktuell unterwegs. Ich sagte neulich ja schon in unserer Vorberichterstattung, irgendwann klickt's bei dem dann auch mal wieder mit dem Turniersieg. Diesmal war es wieder ein geteilter dritter Platz. Auf der Schlussrunde ging es dank seiner 64 noch nach oben. Und diesen dritten Platz, den teilt er sich mit Hudson Swafford, der seine erste Top-10-Platzierung seit 2017 beim WGC Bridgestone Invitational einfahren konnte. Und außerdem auf dem geteilten dritten noch Chaz Revie und Corey Connors, also ein volles Leaderboard hinter den ersten beiden Platzierten. Desiree, und dann müssen wir nochmal über Jordan Spieth sprechen, bevor wir zu dem allerdings kommen, sagen wir noch ganz schnell, Stefan Jäger, geteilter 43. Platz. Auf der Schlussrunde ging es für ihn leider noch ein bisschen nach unten, 16 Plätze. Der hatte am Samstag eine 65 gespielt, am Sonntag nur eine 70.
Ja, die 65 vom Samstag war halt richtig cool. Da hat er wirklich gezeigt, dass er da gut spielen kann. Und am Sonntag hat es dann irgendwie nicht mehr so geklappt. Es ging ja noch ganz okay los mit Birdies 3 und 7, hat dann auf der 8. Bogey gespielt und dann halt auch nicht mehr über Paar hinaus tun können, als auf der 14 nochmal einen Bogey zu kassieren. Und das ist dann halt, eine Even-Paar-Runde an so einem Finaltag, bringt dich dann nicht nach oben im Klassement, im Gegenteil. Aber trotzdem ist es jetzt mit einem geteilten 43. Platz, er ist im Preisgeld, er ist dabei, im Cut natürlich sowieso, und insofern ist das ganz okay. Ich würde noch ganz kurz was nachtragen wollen zu Jess Ravi. Mhm. Der hat nämlich im Verlauf dieses Wochenendes ganz, ganz lustige Rundenergebnisse gebracht. Was heißt lustig? Also am Freitag war die Sensation, das war so ein Tag, wo sehr, sehr viele Eagle gespielt wurden. Und er hat zum Beispiel am Freitag hat er angefangen mit Loch 10, genau, der hat auf dem Back 9 angefangen und hat gleich mal einen Eagle gespielt. Dann hat er noch einen Eagle an der 16 gespielt, war also mit zwei Löchern, der Rest war im Paar, war er schon mal auf minus 4, dann ein Birdie an der 18, soweit so gut. Dann hat er so einen Durchhänger mit einem Bogey an der 1, dann hat er gleich mal an der 4 ein Paar 3 Loch und Double Bogey gespielt und hat dann beschlossen, ach Mensch, Eagle war doch eigentlich ein ganz cooles Ergebnis, mache ich an der 6 gleich nochmal, hat das dritte Eagle seine Runde gespielt und dann auch mit der 9 nochmal ein Birdie hinterher, kam dann also mit minus 5 für den Tag raus. Trotz dreier Eagles und zweier Birdies, also eben die Bogies und Double Bogies hätte er sich eben sparen müssen. Aber das war wirklich natürlich ein Knaller, wo du sagst, also wie viele Eagles kann man eigentlich noch spielen auf einer einzelnen Golfrunde? Hat es aber eben witzigerweise, dadurch, dass es leider nur punktuell so toll gut mit einem Eagle war und nicht eine beständige Birdie-Serie, hat er damit tatsächlich eben die Kollegen, die einfach ganz schnurgerade ihre Birdies am Stück gespielt haben, nicht verdrängen können. Das ist halt auch immer witzig für die Statistik. Ja. Und in der dritten Runde ist mir dann auch noch aufgefallen, da hat er nämlich dann natürlich auf der 1 angefangen, wie sich das gehört am Wochenende, und hat eine super tolle Frontline gespielt mit 5 Birdies bis zur 9 und hatte dann auch so einen Block von 11 bis 13, wo er einfach mal 3 Bogies gespielt hat. Kein Mensch weiß so richtig, warum. Und dann hat er sie wiederholt und nochmal 2 Birdies gespielt. Also Jess Ravi ist durchaus gut für alle möglichen Ausschläge nach oben und nach unten. Und hat aber, also das ist natürlich dann zu bewegt, um dann ganz, ganz vorne zu landen. Um ganz vorne zu landen, musst du einen Tick konstanter und fehlerloser einfach noch spielen. Aber vielleicht kommt das ja auch noch.
Jordan Spieth, der war auch nicht konstant. Der hatte 2 völlig unterschiedliche Runden gespielt, scheiterte am Ende am Cut nach einer 73 und einer 66. Aber die Putting-Probleme vom ersten Tag, die konnte er am zweiten Tag offensichtlich besser in den Griff kriegen.
Ja, das ist, also es ist auch bei Jordan Spieth nicht alles aufs Putten zurückzuführen. Das ist tatsächlich das Gesamtpaket. Er selbst hat es ja auch so analysiert und hat ja auch gesagt, nee, das Putten ist doch gar nicht das vorderste Problem. Ich habe einfach auch mit dem Schwung Probleme und so, und ich muss erst eher darauf gucken. Er hat am zweiten Tag eine richtige Aufholjagd gestartet, ein Bogey auf den Frontline ummantelt von 3 Birdies. Und dann leider eben nochmal 2 Bogies auf den Back 9 auf 12 und 14 und dem gegenüber nur 4 Birdies, nur in Anführungszeichen. Also er hat natürlich eigentlich eine gute Runde gespielt und hat dann ganz knapp den Cut verpasst. Das wäre natürlich eine Sensation gewesen, wenn er das noch geschafft hätte nach diesem katastrophenersten Tag mit der 73. Ich glaube, dass es bei ihm wirklich, ihm wurden ja Yips attestiert, und alles Mögliche schon. Ich glaube, man muss ihn da ein bisschen in Ruhe lassen. Das ist vielleicht das einzige Rezept, was funktioniert. Die Erwartungen an ihn sind natürlich immens. Also dadurch, dass er halt einfach schon Serien-Major-Sieger ist, ist es natürlich, kann er sich nicht darauf berufen, dass er da im Verborgenen arbeiten möchte. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es im Moment so ein bisschen überall hakt und dass natürlich dann der Putter auch nicht heiß läuft. Wenn du mit dem restlichen Spiel auch so ein bisschen kämpfst, also ich meine, er hatte auch streng genommen in den letzten Turnieren auch nicht gute Driving Accuracies und du hast dann immer wieder so Einzelteile des Spiels, die nicht so ganz funktionieren, und bei ihm ist jetzt wirklich so der charakteristische Fall, dass es einfach nicht ganz klickt, dass es nicht ganz ineinander greift. Und das Ende der Fahnenstange ist dann das Putten, und das war natürlich jetzt phasenweise wirklich nicht gut. Und dazu kommt, das hatte ich auch schon mal gesagt und das möchte ich aber gerne nochmal sagen, dass natürlich Jordan Spieth als der absolute Putting-Gott auf der Szene aufgetaucht ist und natürlich davon auch zehrt, wenn es läuft. Klar. Und wenn natürlich das Putting dann nicht läuft, tut ihm das noch mehr weh als anderen Spielern vielleicht. Insofern ist das so eine ansatzweise Erklärung für diesen Gesamtzustand. Also ich habe jetzt beschlossen, dass ich da jetzt nicht zu sehr irgendwie ruminterpretieren möchte. Jetzt lassen wir ihn mal spielen. Ich glaube, das kann schon sein, dass sich das echt so ein bisschen zurechtrüttelt in nächster Zeit.
Er hat es ja selber auch gesagt. Er hat zu viel an seinem ganzen Spiel irgendwie gemacht, dass er zu sehr anfängt zu denken. Und auf der zweiten Runde auf Hawaii, da hat er gesagt, so, ich habe einfach nur gezielt, geschlagen und irgendwie rollte er dann rein. Und das habe ich versucht beizubehalten. Manchmal muss man es auch einfach ganz einfach machen.
Ja, zu viel denken ist ehrlich gesagt nie gut. Beim Golfspielen auch nicht. Und beim Golfspielen, das ist eigentlich tatsächlich ein Sport, wo du dich im Idealfall sehr intuitiv auf Schwungabläufe ja verlassen musst oder möchtest. Und du kannst visualisieren, du kannst alle möglichen Techniken anwenden. Aber wenn du dich hinstellst, das kennt jeder Amateurgolfer. Nimm an, du hast gerade eine Stunde beim Pro gehabt und der hat dir gesagt, ja, in deinem Schwung ist das und das und das und so und so. Und dann stellst du dich auf eine Runde hin, eigentlich alles easy irgendwie und fängst dann an zu denken, so, ja, Moment, also beim Ausholen muss ich jetzt da irgendwie die Schwungebene flacher, nein, steiler und ja, das kannst du ja komplett knicken, du triffst keinen Ball mehr. Und das ist jetzt im Amateursport, das ist die eine Sache, aber das ist im Profisport auf einem ganz anderen Level immer noch dieselbe Sache, weil wenn du dann anfängst, zu sehr nachzudenken und nicht mehr instinktiv einfach auf Deutsch drauf losballerst, dann behinderst du dich selbst damit, mit deinen Gedanken. Und das hat Jordan Spieth jetzt gemacht. Das haben auch schon ganz andere gemacht. Das machen alle Golfer zwischendurch mal, gerade wenn sie versuchen, ihr Spiel irgendwie umzustellen. Und bei Jordan Spieth geht es tatsächlich darum, wieder einfach zu alten Abläufen zurückzufinden auch oder meinetwegen auch zu neuen, wie auch immer. Aber dass er das wirklich in Schwung bekommt, weil Schwung und Denken ist tatsächlich schwierig. Das sind so zwei Begriffe, die sich so ein bisschen ausschließen, zumindest meiner Erfahrung nach. Und das Denken muss man natürlich mal machen, bevor man sozusagen zum Schwung schreitet oder bevor man auf die Range schreitet, meinetwegen, aber nicht im Turnier, nicht zu viel, dass das schadet. Und insofern, wenn Jordan Spieth es schafft, jetzt wieder mehr auf so ein intuitives Golfspiel zurückzukommen, mehr zu vielleicht auch zu visualisieren, das ist was ich sehr, sehr gerne mache, dass ich jetzt nicht praktisch das sehe, was vor mir ist, gerade wenn es irgendwas mit Hindernissen, Wasser, sonst irgendwas zu tun hat, sondern dass ich einfach praktisch die Distanz sehe und mir vorstelle, Menschenskind, auf der Range würde ich das so und so machen. Und dann schlägst du den Ball. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Das kann man schon mal, das hat dann nichts mit Denken zu tun. Das ist wieder was anderes. Das ist eben eher so Intuition dann. Aber zu viel natürlich rumzuschrauben ist immer schwierig, haben wir schon ganz oft gesehen. Ich glaube, Jordan Spieth, wenn er jetzt ein bisschen in Ruhe gelassen wird, findet er hoffentlich zu seiner alten Stärke zurück, weil er ist schon jemand, den man einfach gerne sieht und der ja auch ein wichtiger Mitstreiter ist in diesem Feld. Der ist einfach, das ist doch toll, wenn Jordan Spieth und Justin Thomas beide in guter Form sind und nicht Jordan Spieth, wie im Moment so deutlich dann doch hinterherhinkt.
Point, Aim, Shoot, sein Dreiklang dann auf der zweiten Runde und mal gucken, ob er das dann so bei seinen nächsten Turnierstarts auch weiter fortführen kann. Wir werden auf jeden Fall drüber berichten, können ja auch noch sagen, er ist in bester Gesellschaft da beim verpassten Cut. Paul Casey hat ihn auch verpasst, Pat Perez, Zach Johnson, also sind schon ein paar große Namen dann auch nicht ins Wochenende gekommen bei der Sony Open auf Hawaii. Wir beenden unseren Hawaii-Swing für dieses Jahr, sind natürlich nächstes Jahr wieder dabei. Wir sind ja dann auch quasi qualifiziert fürs Tournament of Champions.
Jetzt schon.
Dürfen dann also wieder drüber berichten und wir machen nach einer kurzen Pause dann weiter bei der Ladies European Tour. Die hat nämlich auch ihre Saison eröffnet in Abu Dhabi. Ging es am letzten Wochenende zur Sache.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Saisonstart auf der Ladies European Tour. Unser Thema jetzt hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Und wir schauen auf die Fatima Bint Mubarak Open in Abu Dhabi. Und auf die Siegerin Charlie Hull, die hat sich nämlich mit minus 8 nach 3 Runden, das Turnier ging nur über 3 Runden, den Turniersieg gesichert. Einen Schlag vor der Norwegerin Marianne Skarpnord. Und auf dem geteilten dritten Platz, da lagen Caroline Hetwall, Anne van Dam, Nicola Broch-Larsen, Luna Sobron, Judy Evers-Shadow und Aditi Ashok, die kommt dann auf dem achten Platz. Und aus deutscher Sicht können wir hervorheben, Laura Fünfstück auf dem geteilten 11. Platz mit minus 1 gelandet. Desiree, das war dann für Charlie Hull so ein bisschen Balsam auf die Seele. Die hatte nämlich einigen Ärger in der letzten Woche, allerdings hatte das nichts mit dem Golfspiel zu tun.
Nein, mit dem Golfspielen hat das nichts zu tun. Ja, doch, entfernt vielleicht schon, also mit ihrer Prominenz zumindest. Es hat sich halt irgendeiner da wieder einen Spaß erlaubt und hat einen Twitter-Account unter ihrem Namen angelegt, der wohl täuschend echt aussah, wie auch immer. Und sie hat den dann retweetet und hat aber wirklich was mit deutlich sprechenden Emojis, also die ganzen Wutdinger, die es da so gibt, die alle so orange aufwärts sind, hat sie dann gesagt, hey Leute, also das ist nicht mein Twitter-Account und bitte nicht drauf reinfallen. Und hat sich da ein bisschen drüber aufgeregt, kann ich auch verstehen, ist ja, mein Gott. Man kann es auch so sehen, wenn man nicht prominent wäre, würde niemanden einen Fake-Account anlegen und kann das mit Humor nehmen. Ich weiß jetzt nicht tatsächlich, was der Account getwittert hat. Ich glaube, da ist auch gar nicht viel passiert und sie wird da auch gegen eingeschritten sein. Aber das hat sie zumindest nicht davon abgehalten, dann drei sehr gute Runden Golf zu spielen. Mhm. Sie hat wirklich mit 67, 72, 69 das beste Ergebnis abgeliefert. Nur Marianne Skarpnord hat da tatsächlich ihr irgendwie Paroli bieten können und ihren guten Kampf bieten können. Skarpnord war noch ein bisschen beständiger, immer unter Par mit 71, 70, 68. Aber hat halt die zwei niedrigeren Ergebnisse von Charlie Hull dann doch nicht erreichen können. Und da haben die also sich einen heißen Fight geliefert bis zum Schluss mit minus 8 und minus 7. Und die vielen genannten Drittplatzierten sind ja dann schon wieder 4 Schläge weg, ne? Mit der minus 3 im Endergebnis. Das ist dann schon nochmal ein deutlicher Abstand.
Und die Bedingungen, die waren gar nicht wirklich so gut. Sehr viel Wind war vor allen Dingen da. Das hatte Charlie Hull dann im Nachklang auch in einem YouTube-Video beziehungsweise in einem Interview der Ladies European Tour, das über dem YouTube-Kanal ausgespielt wurde, dann nochmal gesagt.
It was windy, you know, all 3 days really, especially yesterday. But today got up in the end and it was a tricky finish, especially the 18th hole, because you can't hit nothing more than a 5-iron off that tee to be short of the bunkers, or you go with the driver and go over it all, and that's a risky shot to that back right pin. And it was a good finish, and just hit a 5-iron over the green, had like a 35-yard bunker shot, and I stiffed it. It was quite tricky and hold the putt, so it was really good to be back in the winner's circle again.
Ja, sie hatte ja jetzt ihren zweiten Sieg auf der Ladies European Tour eingefahren, hatte dazwischen diesen beiden Siegen dann natürlich auch schon Siege auf der LPGA Tour gefeiert und jetzt ist sie wieder so auf den Geschmack gekommen. Die harte Arbeit der Offseason scheint sich auszuzahlen, sagte sie dann auch noch im Interview und peilt weitere Siege an.
Well, I've practiced really, really hard over the winter and it feels great, you know, to win back on the LET, especially because I had my first pro win in Morocco 4 or 5 years ago, and then I won on the LPGA Tour 2 years later in America, the Tour Championship, and then this is another 2 years on I've won again, so hopefully I can get a few more wins this year, and I've been practicing really hard, so it shows that my hard work is paying off.
Im Grunde das, Desiree, was wir über Matt Kuchar ja auch schon gesagt haben. Guter Start ins Jahr, das Momentum gleich mal aufgebaut. Jetzt natürlich die große Frage, wie hält denn so ein Momentum dann auch stand?
Ja, und vor allen Dingen, wie wird sie sich auf der LPGA Tour dann einordnen, wenn es da wieder richtig losgeht für Charlie Hull? Ist die Ladies European Tour, man muss es ja leider so sagen, ja nicht das Maß der Dinge. Also das Maß der Dinge im Damengolf ist die LPGA Tour, auf der sie ja sonst auch spielt. Und da sieht die Konkurrenz natürlich dann gleich nochmal ganz anders aus. Insofern würde ich jetzt als ersten richtigen Gradmesser für das Golfjahr von Charlie Hull ihre nächsten Auftritte auf der LPGA Tour, ansehen. Trotzdem ist es natürlich toll, wenn du dir so schon mal Selbstvertrauen geholt hast. Natürlich musst du die Plätze, auf denen die Ladies European Tour Damen spielen, auch erstmal bezwingen. Und es ist auch nicht so, dass da niemand da wäre, der auch Golf spielen kann. Aber wenn du natürlich dann unsere Damen aus Amerika und vor allen Dingen auch aus Südkorea, aus Thailand dann wieder dabei hast, hast du ein ganz, ganz anderes Feld nochmal. Und da wird es dann spannend, wie sich da Charlie Hull durchsetzen kann. Ich mag sie sehr gerne, ist eine super sympathische Spielerin und ist ja auch wirklich so eine Kämpferin. Und insofern wünsche ich ihr, dass das auf der LPGA Tour dann gleich so weitergeht und sie sich da auch vorne mit reinspielen kann.
Drücken wir die Daumen und freuen wir uns auch über Platz 11 von Laura Fünfstück mit minus 1, 3 Runden. ganz okay mitgespielt. Also das kann sich dann auch schon mal für den weiteren Saisonverlauf sehen lassen, der Start.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du es jetzt im Rahmen der Ladies European Tour siehst, ich meine, sie ist 2 Schläge weg von einem Platz 3. Mhm. Ja, also dadurch, dass sich ja der Platz 3 und Platz 8 so vielfältig geteilt wurde, ist sie ja nicht weit weg von dem, was so die Damen ganz vorne gespielt haben. Hat jetzt zum Beispiel auch mit Amy Bolden eine wirklich erfahrene Spielerin da auf der Ladies European Tour auch gleich platziert, direkt hinter sich oder auf demselben Rang. Und hat es geschafft, sich damit zum Beispiel auch vor Katrina Matthew zu platzieren, unsere Solheim Cup-Kapitänin, die da auch mitgemacht hat und die natürlich die Chance ergreift, da die Ladies European Tour Spielerinnen jetzt zu beobachten und zu gucken, wie sie ihr Team dann zusammenstellt. Also das ist schon, das ist auf jeden Fall eine gute Platzierung für sie. Wir haben auch noch Olivia Cohen auf Rang 25.
Die hat den gebrauchten ersten Tag.
Ja, da hast du echt recht. Also diese 79, die sie am ersten Tag gespielt hat, da kommst du halt fast nicht mehr von runter. Da hat sich wirklich, also sie hat 79, 72, 69 gespielt, also sich erst um 7 Schläge und dann um 3 Schläge verbessert. Das ist eine ziemliche Marke. Da war halt ein Ausschlag einfach viel zu hoch. Und zwar leider nach unten. Sie ist nämlich definitiv in der Lage, da viel, viel bessere Ergebnisse zu spielen in diesem Feld. Und Caro Lampert hat auch am ersten Tag eine 78 gespielt und am zweiten noch eine 74. Also hatte echt Mühe, sich mit dem Platz da irgendwie anzufreunden. Das Even-Paar-Ergebnis am letzten Tag hat dann auch nicht mehr so geholfen. Sie ist auf Platz 38. Das ist jetzt, gut, sie ist im Preisgeld, aber es ist nicht so berühmt. Auch sie kann das, glaube ich, sicher viel, viel besser. Mhm. Aber die Saison ist ja auch jetzt gerade erst gestartet. Das ist jetzt wirklich noch kein Wegweiser. Da sind manche besser reingekommen, manche nicht so. Charlie Hall ist auf jeden Fall super gut reingekommen und den Rest schauen wir uns einfach an.
Das machen wir auf jeden Fall. Caro Lampert auf 38 ansonsten noch. Und wenn wir dann auf die weitere Saison blicken, dann werden wir natürlich auch hier auf meinsportpodcast.de die Ladies European Tour im Auge behalten und dann euch über die aktuellsten Entwicklungen auch dort auf dem Laufenden halten. Ist doch Ehrensache, alle Touren bei uns im Fokus und die wichtigsten Ereignisse, die covern wir hier auf meinsportpodcast.de bei Nurgolf. Desiree, vielen Dank für die heute montägliche Sendung. Wir hören uns aber schon am Mittwoch wieder mit der Ausschau auf die Desert Classic in den USA bei der PGA Tour und die European Tour, die kommt ja in dieser Woche dann auch wieder zu ihrem Recht.
Genau.
Da haben wir wieder viel zu tun. Ihr kriegt's hier bei uns auf die Ohren bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.